einstürzen, neu bauen, Lego. All black, everything emo. Farben, die verschwimmen wie bei Play-Doh. Paradise lost wie im K.O.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Kai Shanghai. Ich freue mich sehr. Schön, dass du dabei bist.
Oh, vielen Dank für die Einladung.
Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Das letzte Musikstück, das ich gehört habe, war?
Michel van Dijk, du gibst nichts von dir preis.
Meine liebste Art zu reisen ist?
Mit dem Taxi, ehrlich gesagt, weil ich dann weiß, dass die Fahrten nicht besonders lange sein werden. Und ansonsten bin ich auch gerne im Zug und flieg sehr ungern. Und was auch noch Spaß macht, ist mit den Jungs im Tourbus zu reisen.
Subkultur ist für mich?
Mein Club.
Meine Lieblingsfrucht ist?
Nicht die Ananas, eher die Banane.
Mit diesem Musiker würde ich gerne mal musizieren, beziehungsweise ein Stück machen.
Ich bin gerade ein bisschen obsessed von Michel van Dijk, deswegen, ich finde, er schreibt so schöne Texte und tatsächlich ist so der erste, wo ich mal überlegt habe, ob ich den mal schreiben soll.
Milch ist für mich?
Ein Riesenlaster. Ich gebe es nicht so gerne zu, aber ich bin ganz übler Milchjunkie.
Wie kann man das merken bei dir?
Wie äußert sich das? Ja, sorgen immer Leute in meinem Umfeld, dass ich nicht zu viel Milch zu Hause habe, aber ich liebe Milch. Ich liebe Milch, ich liebe Kakao und ich kann kalte Milch literweise trinken. Ich habe schon letztens drüber nachgedacht, ob das an meiner Kindheit liegt, dass ich im kommunistischen China damals nicht Milch bekommen habe, vielleicht Trockenmilch oder so. Vielleicht kann man es daran erklären.
Das Beste am Hotel Shanghai ist?
Sind die Nächte, ist der Exzess und nach zwei Nächten Shanghai fühlt man sich, als käme man aus einer Schlacht.
Okay. Das Beste am Musiker Kai Shanghai ist?
Dass ich gute Produzenten habe.
Okay, Corona ist für den Musiker Kai Shanghai?
Ein schweres Thema, weil ich nicht nur selber erkrankt bin, sondern auch Leute angesteckt habe. Und das war das war ein bisschen schwierig. Ich komme gerade vom Sport und merke so, dass mein Long-Covid-Schaden sich eher auf die Muskeln irgendwie bezieht. Und ich hoffe, dass wir den ganzen Driss bald durch haben.
Bist du auch schwerer erkrankt oder hattest du einen relativ milden Verlauf?
Ich hatte einen relativ milden Verlauf. Leider eine Person, die sich angesteckt hat oder so, die hatte einen ziemlich schweren Verlauf. Und da geht es aber jetzt auch wieder besser. Es war nicht einfach für mich. Das war sehr belastend, sagen wir es mal so.
Wir sprechen heute über ein Album, das du kürzlich veröffentlicht hast. Du bist ja einer größeren Menge, einem größeren Publikum schon bekannt als hauptsächlich Clubbesitzer, als DJ auch. Jetzt bist du Musiker und hast ein Album veröffentlicht. Aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen früher an. Legendär bist du eigentlich für das Hotel Shanghai, in der auch Bands wie Deichkind, Wanda, glaube ich auch, ne, gespielt haben, unter anderem. Wann hast du denn gemerkt, dass du so ein Faible für Subkultur hast? Wann hat das begonnen und wie hat sich das ausgedrückt? Oder war das schon immer da? Vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben.
Ja, ich habe ja im autonomen Zentrum mit den ersten Veranstaltungen angefangen. Also da war ich eigentlich schon in der Subkultur und habe da mit dem eigenen Club das einfach nur etabliert. Ich glaube, das Schönste ist die Freiheit, sich die ganzen Bands einzuladen, die man gut findet. Das verwischt dann immer mehr so Sachen, die man aus der Kindheit toll fand. Und im nächsten Moment stehen diese Künstler in deinem Club. Da verschwimmen die Ebenen so schön.
ich meine, ins autonome Zentrum geht ja vielleicht auch nicht jeder Jugendliche. Was hat dich denn zum Beispiel dahin getrieben? Was hat dich da angezogen?
Erstmal wirklich dieser Ort, dieser abgefuckte Ort, dieser abgefuckt schöne Ort. Und ja, und dann haben wir angefangen, elektronische Veranstaltungen zu machen, auch, glaube ich, schon mit den ersten Gästen, also Künstlern, die wir eingeladen haben. Und letztendlich hat mich das autonome Zentrum sehr geprägt, weil ich verstanden habe, dass es da noch ein paar wenige junge Menschen gibt, die außerhalb meines bisher bekannten Kreises sich wirklich Gedanken um die Welt gemacht haben. Und anfangs habe ich mich da immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil die so viele Pläne halten. Und später hat das einen nachhaltigen Effekt auf mich gehabt. Und vielleicht bin ich dann auch deshalb nie in so eine richtig kommerzielle Richtung gegangen, sondern habe immer politische Bands eingeladen, auch wenn ich nicht, wenn es sich für mich nicht danach angefühlt hat, in dem Moment zu missionieren oder so, ist es dann schon so, dass man so ein Safe Space für die Künstler, aber auch für das Publikum darstellt. Und ich glaube, das war sehr wichtig für mich, genau da angefangen zu haben.
War das für dich relativ klar früh, dass du meinen eigenen Club haben wolltest? War das so ein Traum, wo du sagen würdest, das möchte ich unbedingt? Oder hat sich das eher so ergeben durch vielerlei Einflüsse?
Ja, das ist nicht diese Richie Rich-Geschichte, der Junge kauft sich jetzt einen Club oder so. Nee, das war eigentlich... nach dem autonomen Zentrum habe ich noch vereinzelt Veranstaltungen gemacht in verschiedenen Venues und da hat man mich einfach nicht verstanden. Da bin ich zum Teil von den eigenen Veranstaltungen rausgeschmissen worden und ich glaube, es gab keine andere Möglichkeit für mich, als diesen Ort selber zu kreieren. Und ich dachte auch, wir machen das vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr und letzten Monat sind es 18 geworden.
Krass. Und ich sag mal, ein Club, wie ein Club wird oder wie ein Club ist, hängt ja einfach auch damit zusammen, was ein Clubbesitzer will. Was war denn für dich die Vision?
Ich glaube, es ist schwer, von einer Vision zu sprechen, weil ich hatte weder einen Businessplan noch eine Vision. Also es war mein Leben, es war die Musik und es ist nach wie vor so. Es ist einfach, es ist mein Leben und es ist die Musik, die mich umgibt. Und manchmal haben wir das Glück, eben halt manche Stücke viel früher zu hören und so die Möglichkeit, die Bands einzuladen, bevor das dann auf Peak geht. Aber ja, also mit Sicherheit... andersrum gesagt, viele Leute sagen, wenn die in den Club kommen, fühlt sich das an wie mein Wohnzimmer, wie deren Wohnzimmer. Viele sagen, man merkt, ob ich da bin oder nicht. Ich glaube, es war ein Ort, den ich geschafft habe zu füllen. Mit meiner Persönlichkeit und auch mit der Musik. Das hat sich auf die Leute transportiert, ja.
Wie hast du denn gemerkt, dass Musik ein großer Teil deines Lebens sein soll? Also stelle ich mir jetzt vor, dass es eigentlich schon immer so sehr musikaffin warst oder dass es auch vielleicht nicht nur Teil deines Privatlebens, sondern auch des Berufslebens sein soll.
Also ich glaube, eine
mit Geschichte... Welche Musik vielleicht? Ja? Mit welcher Musik bist du vielleicht auch sozialisiert worden? So?
Also mit der Musik, ich komme eigentlich aus dem Indie. Ich bin so ein Indie-Kid und Grunge und Indie, das war so mein Ding. Und aber ich glaube, da fällt mir gerade eine Geschichte ein, die recht gut erklärt, wie das vonstatten gegangen ist. Und zwar gab es hier in Essen einen großen Club, einen damals sehr bekannten Club, das Flamingo, und da hatten die Amand van Helden und Bob Sinclair und Felix the House Cat, die ganz großen DJ-Acts zu der Zeit. Und das waren meine Freunde, die diesen Club gemacht haben. Und ich war noch sehr jung und konnte mir alle möglichen Extravaganzen erlauben, wie zum Beispiel an der langen Schlange vorbeizugehen und dabei nur einen Schlafanzug anzuhaben. Und ich glaube, ich konnte diese Freiheit, die ich da genossen habe, die wollte ich umwandeln. Und man hat mir dann damals zwischen dem Männer- und Frauenklo so ein kleines Partiell, was eigentlich für eine Telefonzelle gedacht war, umgebaut mit Plattenspielern und und ich habe angefangen 80s Stuff zu spielen, Sachen, die ich mir kiloweise aus den Plattenläden, aus den Secondhand-Läden besorgt habe. Und das Witzige war, der Secondhand-Laden, der hatte noch nicht mal einen Plattenspieler, also konnte ich nur aufgrund der Cover entscheiden. Und natürlich dadurch, dass ich mich auch in der Zeit relativ gut auskennen, konnte man aufgrund der Labels und der Covers konnte man schon sagen, ob es was ist oder nicht. Und so habe ich angefangen, in diesem Club auf den Klos Musik aufzulegen. Also, weil die Leute haben es ja nur auf dem Klo gehört. Und dann kamen meine Freunde und sagten, das ist irre irgendwie. Du spielst besseren Sound als, das ist irgendwie, kickt uns das mehr, was du hier oben spielst, als dieser Mainstream-Sound, der unten läuft. Und das war so der erste Push, den ich bekommen habe. Und daraufhin haben wir angefangen, eigene Veranstaltungen zu machen. Und ich glaube, dass ich ganz gut da drin bin, vielleicht einen Tacken der Zeit voraus zu sein. Aber das ist nicht kalkuliert, sondern meistens mache ich einfach nur das, was mir gefällt, und kurze Zeit später gefällt es den anderen auch.
Und fährst ganz gut damit. Jetzt hast du angefangen, Musik zu machen. Ist ein Album entstanden, das heißt Haram. Magst du mal einen kurzen Einblick geben, wie ist denn, das Album entstanden, beziehungsweise was war die Idee des Albums oder auch Musik zu machen und dann auch zu veröffentlichen für ein größeres Publikum?
Also wir sind mit den Freunden, die meine Produzenten sind, ins Studio gegangen. Also das erste Take sozusagen hat nicht im Studio, sondern auf einer Afterhour mit einem improvisierten Studio angefangen. Und ich hatte das schon fast vergessen. Da habe ich Haram im Prinzip schon gefreestylt. Und das hatte ich schon vergessen. Und dann haben die sich so 2-3 Wochen später haben die sich gemeldet und haben gesagt, wir haben noch mal in deine Aufnahme reingehört. Lass uns das mal ernsthaft angehen und uns ein Studio treffen und und daran wirklich arbeiten. Ja, und das war mein erster Tag im Studio. Das war ein Samstag. Das weiß ich noch sehr genau, weil man mich am Freitag dann um 2 Uhr aus dem Club schmeißen musste, damit ich am nächsten Tag 12 Stunden später auch im Studio erscheine. Und dann hat man mich nochmal, dann haben die Jungs mich gefragt, hier, wir haben das Take, willst du nochmal reinhören? Ich so, nee, besser nicht. Lass uns das neu starten. Und ich habe, also damit will ich sagen, ich habe diese Studiozeiten schon als hab das schon sehr ernst und genommen und so sind immer pro Studio Session hatten wir ein Demo und so hatten wir nach 3-4 Studiotagen hatten wir eigentlich schon eine große Bandbreite an Songs und dann kam die Pandemie und wir konnten das Ganze intensivieren.
Magst du mal was zu dem Albumtitel sagen? Warum hast du den gewählt? Das ist jetzt die Boulevardfrage.
Zum einen, weil es wirklich der erste Song ist, den ich geschrieben habe. Und es ist manchmal schwer, das zu beantworten, weil es wirklich nur ein Gefühl ist. Manche vermuten da eine Provokation hinter. Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass das auch Leute provozieren könnte. Aber es hat viel mehr mit mir persönlich und mit meinem Leben zu tun. Ich bin in arabischen Ländern groß geworden. Ich habe sehr viele Freunde, Muslime, die eine andere Sicht auf mich entwickelt haben. Und deswegen sage ich, dass Haram für mich wie ein Fluch gemeint sein kann, aber es ist auch ein Kosename. Also es jongliert so dazwischen.
In dem Song Haram hat man den Eindruck, dass quasi auch eine Art von Lebensweise, die du führst, vielleicht auch für andere Menschen als Haram oder vielleicht anstößig ist, oder hast du da viel Erfahrung gemacht, wo du sagen würdest, auch so Enttäuschung erlebt, oder wie würdest du das sagen?
Ja, natürlich. Also es geht auch im Konkreten geht es um eine Jugendliebe von mir, die nicht lange hielt, weil er dann gestorben ist. Und manchmal sind das Sachen, die sind sehr verschüttet. Aber gerade in so einem Prozess, wo man Songs schreibt, kommt das wieder auf. Und es ist ein Teil meiner Geschichte und gleichzeitig vielleicht als Titel auch eine Zäsur. Und ich fühle mich da nicht unwohl mit, sondern ich kann damit sehr gut umgehen. Ich hab auch viel Verständnis dafür, wenn Leute kein Verständnis für mein Leben haben. Ist ein bisschen komisch. Vielleicht drückt das am besten aus. Es ist eigentlich versöhnlich gemeint.
Du hast, ich finde es eigentlich fast wie eine Punchline, das Rap-Game, hast du gesagt, wird mit Y geschrieben. Du bist, kann man sagen, der erste offen homosexuell lebende Rapper, oder ja, kann man das sagen?
In Deutschland? Der erste deutschsprachig
deutschsprachige Texten,
Ja, glaub schon, ja, also, ja, ich bin ganz stolz darauf, das so sagen zu können, manchmal, wenn wir auf Festivals spielen, also, ich rede jetzt über die Tour, die ich mit Dagobert zusammen machen durfte als sein Support, und da gab es natürlich die normalen Support-Auftritte, aber wenn Dagobert Festival-Shows hatte, dann hat er mich für ein, zwei Songs nur auf die Bühne geholt, und dann habe ich das immer schnell rausgeballert, weil es direkt irgendwie alles klarstellt und sage ich das auch mit viel Stolz.
Und sag ich mal, deine Texte könnte man halt auch manchmal so, also es gibt durchaus auch sexuelle Anspielungen, sind durchaus auch sehr explizit, andere Texte sind eher nach innen, habe ich schon den Eindruck, also auch sehr, sehr leise Songs eigentlich. Was würdest du denn sagen, ist in der Rap-Szene, für die Rap-Szene Haram, also offen gesagt, es gibt ja oft diese Vorstellung, sag mal, Homosexualität ist in allen Bereichen schon, ist eigentlich normal, man spricht nicht mehr darüber, ne? Es ist total akzeptiert. Aber gerade in der Rap-Szene, oder was sind denn deine Erfahrungen? Wie ist da gerade der Stand? So, oder was stört dich auch? Oder was findest du auch gut? Was gibt es für gute Entwicklungen da?
Ich glaube, das ist nicht so. Also ich glaube, wenn solche queeren Charaktere wenn so Gay Characters in im Mainstream stattfinden, dann ist das auch nur unter bestimmten Bedingungen, ne? Meistens ist das sehr karikiert und meistens bleibt es auch an der Oberfläche, weil niemand will wirklich über schwulen Sex was hören, sondern es kommt mir dann oft so thematisch so geduldet vor, aber mir macht das halt Spaß, da ein bisschen konkreter zu werden, und ehrlich gesagt finde ich, so konkret bin ich bei diesem Album noch nicht gewesen.
Okay, da kommt noch mehr. Sag ich mal, aber hast du das Gefühl, zum Beispiel mit so einem Song wie Ananas, willst du auch so ein bisschen so ein Stachel im, Fleisch sein vielleicht von Leuten, und dann zu gucken, wie ist die Reaktion? Also ich hau das jetzt mal aus, du hast eben gesagt, ich mache das, was mir gefällt, und dann mal gucken, was draus wird, so. Dass das auch so ein bisschen so eine Attitüde war, mal gucken, wie die reagieren, was die Reaktionen sind. So.
Absolut, da muss ich jetzt nochmal auf den Club kommen. Und zwar war mir das damals im Club auch immer wichtig. Entertainment and Education, also wie bei Play School. Also ich gebe den Leuten immer was denen gefällt, aber möchte denen auch ein bisschen was mitgeben, was sie dann nachhaltig stört. Es ist so, ich glaube, ich bin ein Teaser und mir macht das Spaß, solche Sachen irgendwie anzukitzeln bei Leuten und
Meine nächste Frage wäre quasi, was sind denn die Reaktionen gerade bisher darauf?
Also ich warte noch auf den Backlash, aber eigentlich sind die Reaktionen durchweg positiv, was mich natürlich auch freut. Und es sind nicht nur die Kids, die das hören, sondern es geht wirklich durch viele Generationen durch. Also vor 2 Tagen hat mir noch hier jemand über 60 gesagt, dass er mein Album gehört hat und dass er nicht auf Rap steht, aber dass ich ihn abgeholt habe. Und das ist... sehr schönes Kompliment. Letztens haben wir noch ein paar Kids irgendwie bei Instagram aus dem Bus irgendwie Videos geschickt, wie die Schwänze seit der Schulzeit pumpen. Und, und die schreiben mir dann, oh Gott, wenn wir in 2 Jahren 18 sind, dann kommen wir auch zu dir in den Club. Also es ist mir gefällt das sehr, dass es so übergreifend funktioniert.
Du hast eben gesagt, so Education, Entertainment. Hast du auch so ein bisschen dieses Gefühl von Sachen zu enttabuisieren?
Ah, ich bin nicht der erste Rapper, der jetzt über Schwanz singt oder so. Nur bei mir ist es dann irgendwie okay. Wenn andere Rapper sagen, nein, weißt du, ich mach's dann wirklich so wie in den Lines und es ist halt nicht metaphorisch gemeint, sondern 1:1. Und ob das eine Enttabuisierung ist, mit Sicherheit. Es ist jetzt im Prinzip das auf Platte gepresst, so die Intention auf Platte gepresst, die mit der ich wahrscheinlich sonst auch durch die Welt laufe oder in einer Bar, wenn mich jemand anlabert oder so, würde ich wahrscheinlich mit den gleichen lustigen Argumenten kommen. Da gibt's sehr viele Spielereien, wie man so vermeintlich straighte Leute aus ihrem Schneckenhaus holt.
In dem Video zu Ananas gibt es auch reichlich Prominenz, so die vorkommt. Wie kommst du eigentlich zu der Zusammenarbeit mit Dagobert? Also ihr habt schon öfter, also du hast bei ihm auch auf Shows, glaube ich, als Support gespielt. Wie habt ihr euch denn kennengelernt und klingt so ein bisschen wie nach einer richtig guten Freundschaft bei euch oder nach einer sehr guten Zusammenarbeit auch.
Ist es tatsächlich. Der Dagobert war das erste Mal mit seinem ersten Album auf Tour und war dann an meinem Geburtstag im Club zu Gast. Und anfangs habe ich so ein bisschen mit ihm gefremdelt. Ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Aber ich hatte kurz vorher hatte ich ein Interview gesehen, wo er eine Frage ein bisschen komisch beantwortet hat. Er würde nur die Liebe zwischen Mann und Frau verstehen und alles andere versteht er nicht. Und das fand ich ein bisschen weird. Und wir waren beim Artist Dinner und ich weiß noch, Hani Dijon, eine ganz bekannte DJ, war auch dabei. Und ich habe mich erstmal mit ihr beschäftigt und habe ihn so ein bisschen beiseite gelassen, weil ich dachte, okay, das ist jemand, den du jetzt toll findest und vielleicht hat der jetzt eine komische Einstellung. Lass uns das bitte nicht heute Abend thematisieren. Und dann war es aber dann anderthalb Stunden später schon bei der Show so, dass Dagobert mir heiraten gewidmet hat und dann einfach gesagt hat, Kai, ich will ein Kind von dir. Also wusste ich, okay, das mit uns geht klar. Und seitdem war es nur eine ganz große Liebe. Ich habe mit ihm zusammengelebt, als ich in Berlin diesen Club betrieben habe, Musik und Frieden. Und da haben wir zusammen bestimmt 3 Monate in seinem Einzimmer-Apartment verbracht. Und ich habe alle anderen Touren natürlich auch von ihm veranstaltet. Also beziehungsweise er war bei uns immer zu Gast bei den ganzen Touren. Und und jetzt war es natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, als er mich dann fragte, ob ich sein Support sein möchte auf der Tour. Das, ehrlich gesagt, war das der Punkt, der mich dann wirklich zum der mich wirklich auf die Bühne gebracht hat und mich auf der Bühne hat wohlfühlen lassen. Alles andere funktioniert im Studio ganz gut, aber das ist noch ein ganz großer Unterschied, das dann irgendwie live zu können. Und ich hatte nicht viel Zeit, um zu proben. Es war nur eine Nacht vor der Tour. Das war die schönste, wirklich eine die schönste Zeit, die ich hatte, mit den Jungs unterwegs zu sein und das eigentlich von denen zu lernen und auch ziemlich unprätentiös und immer locker easy und ich kann nur schwärmen, wenn ich darüber nachdenke, was wir alles erlebt haben und wie schön das war. Und das schweißt unheimlich zusammen. Und ehrlich gesagt will ich jede weitere Tour mit Dagobert machen.
Das klingt auch auf jeden Fall nach Schwärmen. Was würdest du denn sagen, ist im Moment dein der Song auf dem Album, der dir am meisten bedeutet? Das wechselt ja vielleicht auch, oder der dir...
Auf Dagoberts Album? Oder?
Nee, auf deinem Album.
Auf meinem Album. Wahrscheinlich Vanilla Love. Das ist der letzte Song, den ich geschrieben habe. Und den habe ich aus einem sehr glücklichen Moment heraus geschrieben, obwohl der Song auch nicht wirklich glücklich endet. Und so hat es sich dann auch begeben. Okay. Es ist strange, vielleicht lerne ich das gerade auch, dass man, wie auch bei Haram, dass man über Sachen schreibt und man versteht nicht sofort, was man schreibt. Was das mit dem eigenen Leben so zu tun hat, das wird mir dann erst später so richtig bewusst. Und manchmal sind das so wie bei Vanilla Love Vorboten. Und deswegen mag ich den Song sehr, obwohl er mich auch immer noch etwas traurig macht.
Du hast eben gesagt, du machst, was dir gefällt und guckst dann mal, wie so die Reaktionen sind. Wie geht's denn weiter bei dir? Stellst du dir denn vor, sag ich mal, für die nächsten Monate, Jahre? Wie würdest du es dir wünschen, wie es weitergeht? Gibt es da andere Projekte? Gibt es noch ein neues Album? Sind wir wieder in Richtung Club, DJ? Oder wie schaut's da aus?
Ja, zum einen konnte ich diese Release-Shows nicht spielen, weil das war kurz nach meiner Corona-Erkrankung und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, bei den steigenden Zahlen jetzt so zu tun, als wäre nichts. Und das sind diese Release-Shows, die ich sehr gerne nachholen würde im April oder Mai. Da arbeiten wir jetzt gerade dran. Und ich werde in 2 Wochen wieder im Studio sein und mal schauen, was es da noch zu erzählen gibt.
Da kannst du noch nichts zu erzählen.
Es gibt noch nichts zu erzählen. Also wir hatten jetzt eine lange Pause. Wir hatten jetzt eine lange Pause. Das ist sehr. Es ist ein Unterschied, die Songs aufzunehmen und dann nochmal die Songs zu vermarkten. Und ich musste mich an Letzteres ein bisschen gewöhnen. Das heißt nicht, dass ich nicht total gerne Interviews mache oder über die Songs rede. Es fühlt sich mehr als Arbeit an, und das Aufnehmen halt nicht. Das Aufnehmen ist wirklich der Fun-Part. Und wir hatten bisher auch Glück, dass wir mit jeder Studio-Session auch mindestens ein Demo hatten. Und für die nächsten Songs wünsche ich mir, für die nächsten Studiotage wünsche ich mir das ähnlich, dass es immer Spaß macht und dass wir da nie so einen Downer haben können, dass uns das nicht aufhält. Und ich bin aber ganz optimistisch, weil wir waren so lange nicht mehr zusammen im Studio. Das wird Spaß machen. Also ich kann mich nur erinnern, Schwänze seit der Schulzeit, als wir den Song geschrieben haben, wir haben so viel Spaß dabei gehabt und manchmal mag ich das gerade so, auch meine Produzenten dann ja so involviert zu sehen, involviert in auch vermeintlich schwule Themen und es gibt keine Berührungsängste und ich glaube, das ist auch sehr befreiend für die. An dieser Stelle möchte ich gerne einen Shoutout an meine Produzenten Barski, STV und Woddy von den 257ers senden.
Sehr, sehr gern. Wie sieht es denn aus mit dem Hotel Shanghai? Das ist jetzt, die Corona-Krise hat das ziemlich getroffen. Gibt es da nochmal ein Revival oder geht es weiter? Wie ist denn da gerade die Situation?
Also wir sind hier gerade in meinem Büro und das vorhin Max, das war mein einzig verbleibender fester Mitarbeiter. Und wir arbeiten hart daran, dass wir im April, Mai wieder öffnen. Es sind jetzt gerade unheimlich viele Umbaumaßnahmen geplant. Das ist sehr aufwendig und ich denke, dass wir dann im April uns wieder sicher genug für die Mitarbeiter und die Gäste fühlen können.
Am Ende der Sendung darfst du dem Publikum, wenn du magst, eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Das kann ein Album sein, das kann ein Song sein, wie du magst und wenn du magst, auch ein Buch. Gibt es da was, was du empfehlen könntest?
Ja, ich lese gerade ein wenig Leben von Hannah, es ist ein sehr schwieriger Nachname, Nia, ich will es gar nicht versuchen, vielleicht kannst du das ja. Dann...
Aber den Titel kann man ja suchen noch.
Mhm. Das Buch hat mich sehr berührt und ich lese gerade auch von Christoph Schlingensief die Autobiografie Im Himmel kann es gar nicht so schön sein. Also so schön wie hier kann es im Himmel nicht sein. So in der Art ist der Titel. Und das sind die beiden Bücher, die ich gerade gelesen habe und Letzteres, es ist schon hart zu lesen, aber ich liebe Christoph. Ich glaube, es ist so eine Person, die ich so gerne getroffen hätte. Und wir standen mal ganz kurz davor, uns zu begegnen. Und ich bewundere ihn so sehr für seinen Freigeist und für seine Radikalität und für das, wie er es in die Welt hinausgeschrien hat. Für mich ist Christoph Schlingensief ein Riesenidol und das Buch ist ein bisschen hart zu lesen. Deswegen will ich es wirklich nur den Leuten empfehlen, die auch sowas wie so eine Erkrankung durchleben möchten. Ansonsten ist dieser Roman Ein wenig Leben wirklich ein tolles Buch. Und Platte hast du gesagt?
Ja. Mhm. Kann auch ein Song sein.
Okay, dann nehmen wir den Song, den ich gerade irgendwie auf Dauerschleife höre, den ich gerade auch schon genannt habe. Du gibst gar nichts von dir preis, du gibst nichts von Michel van Dijk. Michel van Dijk, der hat übrigens, du kennst einen Song, den er geschrieben hat. Du trägst keine Liebe in dir.
Ja, also der ist Texter gewesen für andere und macht eigene
Musik. Ja,
und,
oder ja macht, hat auch schon immer eigene Musik gemacht und ich finde, er hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil ich liebe seine Songs und Michel, wenn du das jetzt hörst oder so, schreib mal was für mich.
Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es mit dem Club klappt, vielleicht ab April, Mai wieder und wünsche dir alles Gute für Reaktionen zu dem Album, für vielleicht weitere Alben. Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst, wenn es vielleicht nochmal ein Album von dir gibt. Oder
sehr gerne, Christoph.
Würde gerne mal ins Hotel, ich war noch nicht da, ich würde gerne mal dahin kommen.
Tatsächlich. Okay, dann machen wir das jetzt ab. Sobald der Club wieder aufmacht. Sobald der Club wieder aufmacht, lässt du dich mal blicken.
Ja.
Ich bin wundervoller Gastgeber, das sagen alle wirklich. Also du wirst es nicht bereuen. Oder
geil.
Oder wenn du es bereust, dann wünschst du es dir noch viel früher bereut zu haben, damit du noch länger was davon hast oder so.
Okay, geil. Ja, vielen Dank für die Einladung. Nehme ich gerne wahr. Ich melde mich bei dir. Herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr schön, mit dir gesprochen zu haben. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Danke. Heute Kai Shanghai bei München Kultur.
Danke, Christoph.